Heute möchte ich in unserer Predigtreihe weitermachen. Wir haben als erstes in der jetzigen Viererreihe, es ist die Teil 3, als erstes hatten wir Begegnung mit Gott. Zweitens, da hatten wir unseren kanadischen Gastprediger da vor 2 Wochen. Der hat über dieses Freiwerden in der Gemeinschaft, in der heilsamen Gemeinschaft der Gemeinde und auch von Kleingruppen. Und ich fand, er hat sehr interessante Aspekte gebracht, wo wir uns wirklich zu Herzen nehmen dürfen. Wo ich denke, ey Leute, wir machen ja nicht ein Programm, damit wir ein Programm haben und ihr müsst das Programm ausfüllen, sondern die spannende Frage ist doch tatsächlich im Umgang mit anderen Menschen, wie komme ich mit anderen Menschen klar im Miteinander? Und er meinte dann schon auch so, es ist unfair und es ist eigentlich auch egoistisch zu sagen, ja, so bin ich halt und so müsst ihr mich jetzt einfach aushalten. Oder ich bin nicht kompatibel mit anderen Menschen, darum muss ich wie ein Einsiedler leben. Dafür hat Gott uns hier und heute im 21. Jahrhundert gar nicht vorgesehen, sondern er hat den Wunsch und den Herzschlag, dass du und ich echt frei werden. Frei für was oder wodurch? Ich denke, manchmal ist so, wir merken, oder ich merke ja, wie frei bin ich eigentlich tatsächlich, wenn es mal nicht so läuft, wie ich gern hätte, beziehungsweise, wenn mir jemand auch an mir Kritik übt, ob berechtigt oder unberechtigt. Angenommen, also rein hypothetisch, ich könnte nicht singen. Und jemand sagt, du, es ist echt toll, wie du dich abmühst, aber ganz ehrlich, David, du kannst nicht singen. Wenn ich das wüsste, dann wäre es für mich viel charmanter, mir würde das nicht jemand von euch auch noch sagen. Weil ich weiß es ja eigentlich. Oder aber, wie fair wäre es, mir zu sagen, David, du kannst nicht singen, bitte bewirb dich nicht bei Deutschland sucht den Superstar. Da blamierst du nicht nur dich, sondern uns auch und wir möchten uns nicht fremdschämen. Keine Ahnung. Also es ist, wie gehe ich mit dieser Kritik um? Und ich glaube, frei zu werden bedeutet im Kontext auch des Miteinanders, wie halte ich es aus, wenn mir Leute Dinge sagen, die entweder stimmen und mich verletzen oder die nicht stimmen und mich auch verletzen. Und cool ist echt Familie. Also ich bin ja in einer großen Familie aufgewachsen. Du kommst ja gar nicht um Kritik herum, weil entweder sagen die, du isst zu schnell, du isst zu laut, du isst zu viel, lass du die anderen übrig. Oder also man muss Rücksicht nehmen in allen möglichen Bereichen. Und ich glaube, Gott hat Gemeinde als Familie gesehen, nicht, dass wir uns immer mit Samthandschuhen anfassen, weil, oh, da könnte jetzt der oder jenige jetzt gekränkt sein und sich dann zurückziehen, sondern einfach das ganz normale Leben zu erleben. Mit allem, aber auch Schönen, von dem, wo wir auch sagen können, hey, ich weiß das und das kann der und derjenige echt gut und dafür möchte ich ihn loben und wertschätzen. Heute geht's also um 3. Teil, Bestimmung entdecken. Nochmal kurz Reflexion. Erstes war Begegnung mit Gott. Warum haben wir Gemeinde? Wir möchten, dass Menschen Gott begegnen. Zweitens war frei zu werden. Deswegen Gemeinde, Gemeinschaft, Kleingruppen. Und wenn du merkst, dich triggern ganz schnell Dinge an, wenn Menschen dir blöd kommen, sollte dein Ziel nicht sein, dich immer mehr zurückzuziehen in ein Schneckenhaus, sondern zu sagen, okay, Gott, wenn deine Berufung ist, dass ich darin auch frei werden darf, frei von wahrer oder auch unwahrer Kritik und damit lerne umzugehen. Also Siri kann uns nicht helfen, so ist es nun mal. Wer uns da helfen kann, ist echt Jesus. Und auf den sollten wir unsere Hoffnung stellen und den sollten wir auf Empfang schalten, okay? Sei dabei. Danke, das hat super geklappt. Wir hatten das ja vorhin abgesprochen. Und dann habe ich manchmal so Dinge, muss man einmal erklären und dann klappt es. Bei anderen sagst du 10-mal, es klappt nicht. Danke. So, wer kann uns helfen? Und das dritte ist Bestimmung entdecken. Bestimmung entdecken. Und vielleicht kennt ihr diese Begebenheit eines Holzfällers in Kanada. Und ich habe tatsächlich einen Freund von mir, dessen Papa ist aus Südtirol gekommen. Und als die in Deutschland geheiratet hatten, hat er zuerst so in der Zeit in den in den 60er Jahren nicht wirklich einen entscheidenden Job gefunden und hatte dann sich dafür bereit erklärt, nach Kanada als Holzfäller loszugehen. Und es könnte vielleicht sogar fast ihm passiert sein, dass er dann eines Tages quasi wieder in die Station kam, wo die ganzen Utensilien, Ersatzteile da sind. Und dann hatte ein der Verkäufer gesagt, ey, bei uns habt ihr schon mal mit einer Kettensäge gearbeitet. Das ist jetzt der neueste Schrei. Und der Holzfäller dachte sich, okay, Kettensäge hört sich gut an. Ich war sonst mit der normalen Säge unterwegs oder halt habt das auch von Hand geschlagen mit der Axt. Das probiere ich aus. Und nach ein paar Tagen kam er wieder und dann fragte der Händler so, ja und wie hat's denn geklappt mit der Kettensäge? Er sagte, das ist totaler Mist. Früher mit der normalen Säge habe ich am Anfang so ungefähr 20 Bäume gefällt. Mit der Kettensäge habe ich am ersten Tag gerade mal 18 Bäume hingekriegt, am zweiten Tag noch 10 und am dritten war ich so fertig, dass ich nur noch 3 Bäume umsägen konnte. Er sagt, ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Gib doch mal die Kettensäge her. Nimmt die Kettensäge, guckt sie ringsrum an, zieht an diesem Knopf und die macht nin, nin, nin. Und der Kerl sagte, ach, das hat sie ja bei mir noch nie gemacht. Von daher, alle Achtung, dass der am Anfang genauso viele Bäume umgesägt hat, wie mit seiner Hand. Wenn wir die Bestimmung von etwas nicht kennen, dann mühen wir uns leicht ab und sind frustriert und hören ganz schnell wieder auf. Und ich glaube, wir Menschen sind in so einer bequemlichen, also vielleicht auch jetzt heutzutage, in so einer bequemen Art angekommen, dass wenn etwas nicht sofort geht, dann haben wir die Aufmerksamkeitsspanne und das Durchhaltevermögen nicht, dass wir eigentlich bräuchten, ans Ziel zu kommen. Unsere heutige Jugend weiß nicht mehr, wie sie angefühlt hat. Bei mir, wenn ich nämlich Knight Rider oder ein Fäust oder Magnum oder sonst was als Serie angucken wollte, dann kam die im ZDF um 19:50 Uhr und um 18:20 Uhr und dann erst wieder am nächsten Dienstag. Das kennen unsere Leute gar nicht mehr, weil die sagen sich, entweder ich kann sie jetzt auf Netflix oder sonst einem Streamingdienst abrufen zu meiner Zeit oder wir lassen. Aber sich so an etwas halten und langatmig dranbleiben, das ist manchmal eher schwieriger. In welcher Lebensphase befindest du dich? Bist du noch auf der Suche nach dir selber und nach dem Sinn im Leben? Oder hast du dich schon für Jesus entschieden und der Rettung in Jesus in Anspruch genommen? Und bist du da vielleicht stehen geblieben? Oder bist du weiter auf der Reise mit Jesus und auf dem Weg, frei zu werden? Wie ich gesagt habe, sich in Gemeinschaft, in Kleingruppen hineinzubegeben, um Gemeinde, am Gemeindeleben Anteil zu nehmen, der Familie. Es gibt viele Menschen, die in der einen oder anderen Lebensphase hängen geblieben sind und meinen damit am Ziel zu sein. Und nicht selten würde ich die Bekehrung mit einer Heirat, mit der Hochzeit in Verbindung bringen. Leute, wenn zwei Leute Ja zueinander sagen, wenn die vor dem Traualtar stehen, wenn sie gefragt werden, möchtest du dein Leben mit dem anderen teilen, durch dick und dünn und bis Krankheit und Tod und was nicht alles an Herausforderungen kommt, aber auch all die schönen Momente und Kinder und so weiter, was auch immer du dir vielleicht vorstellst bei einer Ehe, dann ist es ja nicht der Schlusspunkt einer Reise, sondern ein Zwischenziel, von wo ab es dann gemeinsam weitergeht mit großartigen Erlebnissen und manchen auch wirklich schweren Herausforderungen. Gerade letzte Woche durften Dani und ich unseren 22. Hochzeitstag feiern. Yay! Yeah. Das wäre am Anfang undenkbar gewesen, aber wir haben das wirklich quasi aus der Ferne gefeiert. Am 25. haben wir standesamtlich geheiratet, da war mein Kopf überall anders, nämlich beim Packen des Ranger Camp und dann war er noch bei uns vor der Straße, ist dann ein Sondereinsatzkommando mit Maschinenpistolen rumgelaufen und hat nach ein paar Handwerker gesucht, die eine Gartenhütte aufbauen. Aber die erste Information war, während ich so die Ranger-Sachen in mein Auto packe und da auf einmal so dachte, wo ist jetzt der Filmwagen? weil der Herr, also das war echt schweres Geschütz. Und ich fragte dann so den einen, gibt's irgendein Problem? Und er so, ich habe keine Zeit für Sie. Und ich dann nochmal so, Entschuldigung, ich wollte nur fragen, muss ich in Sicherheit gehen oder ist es okay hier? Und dann so, ja, hier ist okay, nur nicht weiter nach hinten gehen. Und ich so, oh, das beruhigt ungemein. Hochzeitstag nicht im Kopf gehabt. Nächsten Tag ich in Nordhessen auf dem Start vom Hessen-Camp gewartet und nachmittags abend gedacht, ich habe ja Hochzeitstag. Wie gut, dass es mir einfällt. Und meiner Frau ist es auch eingefallen, hat mir nur über den Cäsar noch mir einfach eine Karte, was nett. Wo ich denke, unsere Beziehung ist mittlerweile nicht so abgestumpft, dass es egal ist, ob wir jetzt mit ihr Hochzeitstag feiern oder nicht. Aber wir halten das dann auch mal aus. Dass es dann halt nicht so ist, dass wir jetzt letzte Woche nicht zum Essen gehen konnten. Das holen wir nach. Oder ziehen es vor fürs nächste Mal. Ich will uns damit sagen, in welcher Lebensphase bist du? Bist du an einem Punkt stehen geblieben, dass du sagst, ich habe mich für Jesus entschieden, jetzt bin ich am Ziel angekommen? Oder bist du jetzt aber erst richtig bereit und voller Erwartung und Lust darauf, was für einen gemeinsamen Weg denn Gott mit dir gehen möchte? Und das ist der Hammer, wenn wir uns darauf einlassen. Und bleib da bitte nicht stehen an der Bekehrung, dass du dich für Jesus entschieden hast, denkst, dann ist jetzt alles okay. Wir werden nämlich erst dann voll in die Freiheit hineinwachsen, wenn wir in unsere Bestimmung hineinwachsen. Und das ist auch eigentlich die Hauptaufgabe, herauszufinden, wofür bin ich geschaffen? Wofür bist du geschaffen? Und wenn wir entdecken, wofür wir gemacht wurden, erfahren wir ein kaum zu übertreffendes Maß an Zufriedenheit und Freude. Ich vergleiche das so gern mit einem Pfadfindercamp, weil das spiegelt ein bisschen so das echte Leben wieder. Du hast in so einem Camp eine Woche mit Leuten das Leben auf verdichtetem Raum zu teilen. Du hast in dieser Woche alles drin. Und die Frage ist dann zu sagen, ey Leute, es gibt wenig Schlaf, es gibt viel zu tun, aber es gibt kaum etwas Erfüllenderes oder Glücklicheres zu sehen und zu erleben, wie andere Menschen in ihrer Beziehung zu Gott hineinkommen oder weiter wachsen und in ihrer Persönlichkeit zur Entfaltung kommen. Und das macht dann auch Spaß, da eine gewisse oder auch gewisse Entbehrung in Kauf zu nehmen, weil das sind ja ein Stück weit ähnlich wie bei Eltern. Das sind doch denen ihre Kinder und die so jemand, der zum Beispiel mit seinem Sohn Woche für Woche auf den Fußballplatz geht und guckt, dass sein Sohn groß rauskommt. Und wenn denn der Sohn tatsächlich irgendwann in der Bundesliga angekommen ist und das wichtige, entscheidende Tor schießt, dann ist der Papa nicht da, ganz enttäuscht am Rand stehen und sagt, Leute, jetzt müsstet ihr eigentlich mir zujubeln, weil ich hab den dahin gefördert, sondern ich freue mich mit, dass der da auf dem Platz steht, durch meine Hände gegangen ist und den ich ermutigt habe und trotz Rückschläge und der ans Ziel gekommen ist. Und wie cool ist es, das ist so cool, dass du und ich, wir müssen nicht das weitergeben, was wir alles perfekt können, sondern trotz unserer Begrenztheit können wir als Förderer andere Menschen in den nächsten Level, in eine höhere Begabung hineinbringen. Ich muss es selber nicht sein. Und wenn ich mir das gerade auch als Beispiel überlege, unser Bundestrainer, der Yogi Löw, er mag mittlerweile umstritten sein. Manche denken, seine Zeit ist rum. Mir ist neulich aufgefallen, ich habe was mit dem Yogi Löw gemeinsam. Ich habe nicht nur, dass wir aus Baden-Württemberg kommen, weil das ist ja ein Badenzer, ich bin Schwabe, sondern wir sind beide gleich lang im Dienst. Seit 2006 machen wir, was wir machen. Ist doch der Hammer, Also, und bei Yogi Löw ist so, er selber hat nie eine Nationalmannschaft gekickt. Er war, glaube ich, auch kein, vor allem zweite Bundesliga-Spieler, Aber er schafft's und er schaffte es, vor 5 Jahren unsere Jungs zum Weltmeistertitel zu bringen. Deswegen glaube ich, dass du und ich, wenn wir unsere Bestimmung entdecken und wenn wir bereit sind, uns so in Menschen auch hinein zu investieren, dass wir erstmal für uns überlegen, was kann ich gut und in dem, was ich gut kann, andere zu einer Entfaltung bringe, ist es ein Maß an Zufriedenheit, das durch nichts zu toppen ist. Und wenn wir unsere Gaben im Dienst für andere einsetzen, rüsten wir andere aus und helfen ihnen, in Freiheit zu leben und ihre einzigartigen Gaben und Fähigkeiten einzusetzen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe von Gemeinde in ihrer Vielfalt. Jeden Heiligen, wer ist heilig? Jemand, der sich zu Jesus bekannt hat, der gesagt, ja zu Jesus gesagt hat, jeden Heiligen für das Werk des Dienstes auszurüsten. In Epheser 4, Vers 11, ab Vers 11 steht nämlich Folgendes. Gott hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Kurzer Zwischengedanke, da steht nicht, Gott hat einen Pastor dazu ausgesondert, der einen apostolischen Dienst, der einen prophetischen Dienst, der einen Predigerdienst, einen hirtlichen Dienst und einen Lehrerdienst ausfüllen soll. Und die anderen kommen, wenn es ihnen passt, und hören sich das an und bewerten das intern. Sondern Gott hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Weißt du, dass du als Teil des Gospelhauses, weißt du, ob du eher apostolischer Dienst hast oder eher einen prophetischen Dienst oder einen predigenden, also einen verkündigenden Dienst oder einen hirtlichen Dienst oder einen lehrenden Dienst hast? Dann sagst du, ja, aber wir können ja nicht so viele Leute hier anstellen. Es geht darum, was macht dein Leben für einen Unterschied für Menschen in deinem Umfeld. So, Vers 12. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Boah, da steckt so viel drin. Und ich glaube, dieses in unsere Begabung entdecken heißt, ich möchte euch vielleicht neu herausfordern, ermutigen, egal wie lange ihr in der Gemeinde seid, euch zu überlegen, und ich will das für mich genauso machen, zu sagen, wofür, Gott, hast du mich eigentlich begabt? Doch nicht, dass ich am Ende des Tages sagen kann, irgendwie habe ich doch ganz schön geglänzt. Wir haben alle auf die Schulter geklopft, war doch alles ganz toll. Und zu essen, zu trinken und zu schlafen hatte ich auch. Sondern die Frage, die sich, glaube ich, jeder von uns stellen darf, egal wie alt wir sind und wie jung, ist, egal ob du etwas super gut kannst oder denkst, du bist da mittelmäßig oder durchschnittlich. Frage ist, bist du bereit, dich herausfordern zu lassen, wofür hat Gott mich begabt bzw. berufen? Die Aufgabe ist, so heißt in Vers 12, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Ich rede jetzt zu euch als welche, gehen wir mal von diesem Umstand aus, dass Gott jetzt genau jetzt in diesem Moment zu dir spricht. Und wenn du jetzt sagst, Moment mal, halt, oh David, kurz zurück, ich finde mich hier in dem Text gerade nicht wieder. Weil ich finde mich höchstens in dem Text wieder, ich bin eigentlich der Schwache, die Gemeinde müsste sich jetzt um mich kümmern. Dann sage ich dir, nein, so hat Gott dich nicht gesehen. So hat Gott dich und mich nicht gesehen, dass du aus diesem Mangel heraus argumentierst, ich bräuchte jetzt erstmal, dass sich die Gemeinde um mich kümmert, sondern das, wo Paulus hier seinen Augenmerk drauf legt, ist, wenn wir uns als Gemeinde verstehen, als die, die Gott berufen hat, dann heißt es, unsere Aufgabe im Kollektiv ist es, die Gläubigen für ihren Dienst zuzubereiten. Und da glaube ich, dass es ein Geben und ein Nehmen wird. Und mir macht es so Freude zu sagen, ich möchte Christ sein, integer und authentisch leben. Und ja, wenn ich schwach bin, dann will ich die Authentizität besitzen, es den Leuten genauso auch zu sagen, gerade geht's mir nicht gut. Ich bin herausgefordert, ich brauche Gebet, Ermutigung. Ich hoffe, ihr habt mich nicht in den letzten 13 Jahren so erlebt, dass er immer nur gut drauf war, und wenn ich nicht gut drauf war, dann habe ich eine Maske aufgesetzt oder ich bin erst gar nicht mehr gekommen, sondern in der Authentizität, so bin ich und ich brauche dann Ermutigung. Ich will nicht mich verstellen, aber auch nicht überspielen. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für den Dienst vorzubereiten, die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Und ich glaube, vielleicht magst du das von dir noch nicht gedacht haben, du kannst unsere Gemeinde stärken. Du, jeder Einzelne von uns, du kannst unsere Gemeinde stärken. Auf diese Weise, Vers 13, sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, dass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Also, es ist so schön, und durch unseren Dienst mit Heaven's Gates sehen wir so viele Menschen, ihr Leben Jesus anzuvertrauen. Aber das ist nur ein Zwischenziel. Die Bekehrung, diese Hinwendung zu Jesus ist nur ein Zwischenziel. Das Ziel Gottes ist mit dir und mit mir, dass wir zu einer vollen Reife kommen. Deswegen habt ihr auch schon immer wieder vielleicht in den letzten 1,5 Jahren auch diesen Satz gehört. Ey, was ist dein nächster Schritt im Glauben? Und manchmal habe ich den Eindruck, wie wenn Menschen, die schon 20, 30 oder 40 Jahre Christ sind, eigentlich gedanklich versuchen, ständig in Rente zu gehen. So, ja, Jüngerschaft, oder das ist für die Jungen oder so, ich bin durch alles durch. Oder was ich ja auch schon immer wieder gehört habe, ist, dass Leute sagen, mir genügt die Predigt hier, entweder im Gospelhaus nicht oder und so weiter, das ist mir zu einseitig. Leute, wenn du schon länger als eine Woche Christ bist, dann hast du was zu geben. Und dann musst du nicht warten, bis du was empfängst, weil der Geber ist Jesus. Und das, was wahrscheinlich von mir kommt, ist nur Stückwerk. Aber wenn wir gemeinsam dazu uns entscheiden und sagen, wir sind daran interessiert, dass wir im Glauben zur vollen Reife gelangen und dass wir ganz von Christus erfüllt werden. Leute, ich glaube, da ist Unfassbares möglich. Wir wollen Menschen helfen, ihre Gnadengaben zu finden und zu entwickeln. Und das griechische Wort für Gnade ist Charis oder Charis. Und davon leitet sich auch das englische Wort Charity ab, was so viel wie Wohltätigkeit bedeutet. Das heißt, anderen von der Fülle, die wir empfangen haben, weiterzugeben, ihnen wohlzutun. Jeder Gläubige hat eine göttliche Fähigkeit bekommen und doch wissen viele nicht, was dies ist. Es geht nicht darum, Menschen hier zu bespaßen oder mit Informationen zu füttern oder sie zu trainieren, als wären sie programmierbare Roboter. Gemeinde hat etwas mit Beziehung zu tun. Und ich staune und ich bin begeistert, dass ich auf ein Beziehungsnetzwerk zurückgreifen kann. Aus meiner alten Heimatgemeinde, das sind für mich gewachsene Beziehungen, da ist es völlig egal, wir uns einmal im Jahr sehen oder dreimal oder nur einmal in 3 Jahren. Ich komme dahin oder die zu uns und wir sind gleich auf einem Niveau, der ist genial. Aber ich glaube gleichzeitig auch, dass wir manchmal uns wundern, dass wenn ich einige Tage unterwegs war und komme nach Hause und dann mir meine Kinder oder meine Frau echt wie fremd vorkommen und wir uns wie entfremdet haben und viel Zeit brauchen, um uns wieder auf ein gemeinsamen Level zu bringen. Ich glaube, auch bei dir und der Gemeinde, nennen wir es mal so, ist es auch so. Wenn wir am Gemeindeleben nicht teilnehmen, dann entfremden wir uns. Und dann wirken dir die Leute, die Abläufe, das Gemeindeleben manchmal vielleicht sehr speziell oder suspekt. Und du denkst dann irgendwann so, irgendwie haben wir nichts mehr miteinander gemein. Ich mach dir Mut, dass wir sagen, hey, Gemeinde ist nicht was, wo ich hingehe, sondern Gemeinde ist das, was durch mich eine ganz neue Ausrichtung bekommt und auch diesen Aspekt, hey, wir möchten anderen wohltun. Das heißt, andere von der Fülle, die wir empfangen haben, weitergeben. Und jeder Gläubige hat eine göttliche Fähigkeit bekommen, und manchmal wissen wir aber zwar nicht, worum es geht. Der gesamte Jüngerschaftsprozess beginnt, indem wir anderen helfen, ihre Gaben zu entdecken. Und dann unterstützen wir sie, ihre Gaben zu entwickeln, damit sie zur Ehre Gottes einsetzen können. Und nicht selten denken wir, Jüngerschaft bedeutet einfach, mehr über Gott und die Bibel zu lernen. Und da gibt's Leute, die machen Jüngerschaftskurse, Online-Kurse und so weiter, sagen, da habe ich so viel Nahrung, ich brauche eigentlich Gemeinde und das Gemeindeleben nicht, aber da bin ich voll im Jüngerschaftsprozess drin. Das kannst du vergessen. Es ist gut, sich über so Jüngerschaftskurse und Online-Kurse oder extern irgendwo oder auf eine Jüngerschaftsschule zu gehen. Das ist genial, aber das bedeutet nicht Jüngerschaft. Jüngerschaft bedeutet, wie bin ich mit Jesus im Alltag unterwegs? Gehöre ich zu den Habenden, die etwas zu geben haben? Oder gehöre ich lieber zu den Empfangenden? Lernen ist gut. Lernen ist eigentlich immer gut. Aber zielorientiertes Lernen ist noch besser. Es gibt wohl Leute, haben mir das sagen lassen, die eigentlich quasi ihr Leben lang nicht nur damit sie einen Studentenausweis kriegen, an der Uni eingeschrieben sind, sondern weil sie verschiedene Kurse einfach interessiert. Da gehen die in Philosophie und dann in irgendwann mal ein Semester Jura und so alles Mögliche, weil ich es kann. Aber die Frage ist, und noch viel besser wär's, wenn man zielorientiert losgeht, seine Ausbildung oder sein Studium oder was auch immer macht, dass man nach einer Findungsphase, die wir ja auch brauchen, Orientierungsphase, doch irgendwann in der Zielrichtung uns festlegen und dann versuchen darin auch einen Abschluss zu machen oder zum Abschluss zu kommen. Und da denke ich, ey, es gab wahrscheinlich bei dir auch, in meiner Ausbildung gab es echt Phasen, wo ich dachte, ich finde es so ätzend, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr drauf, am liebsten würde ich ihr jetzt abbrechen. Und es gibt Leute, die haben schon, was weiß ich, wie viele verschiedene Studiengänge angefangen und nie zu Ende gebracht. Prinzipiell ist es nicht schlimm. Die Leute sind nicht weniger wert als sonst irgendwas. Aber für dich selber, wenn du an was einen Knopf dran machen kannst, abhaken kannst, erledigt, das ist eine richtig geniale Sache. Und dann sich auf was Neues einzulassen. Jüngerschaft. Und da gibt's sicher auch mal Einheiten, die nicht so dolle sind oder die einem echt gar nicht in den Kram passen. Auch als Jesus-Nachfolger ist es unsere Aufgabe, im Jüngerschaftsprozess zu wachsen und gemäß unserer Begabung, Berufung uns zu entwickeln. Egal wie speziell deine Berufung sein mag, deine Berufung besteht immer darin, jeden Gläubigen, der dein Nächster ist, bei der Entwicklung zu helfen, warum er erschaffen wurde. Ich sag's nochmal. Ihr merkt wahrscheinlich, das ist jetzt keine so eine Predigt von, eigentlich gab es mir jetzt ein richtig tolles Gefühl und ich gebe da eine innere 8 oder 9, sondern die fordert heraus. Unsere Aufgabe besteht darin, jeden Gläubigen, denn der unser Nächster ist, bei seiner Entwicklung weiterzuhelfen und er für sich seine Bestimmung mehr und mehr erkennt und darin läuft. Hast du dir schon mal diesen Gedanken auf die Zunge zergehen lassen? Manchmal würde ich gern ja auch so wie Pastor undercover sein. Wenn ich in Urlaub gehe, da möchte ich nicht mit Menschen über Jesus reden. Ich bin ja im Urlaub. Dafür bezahlt mir die Gemeinde. Das mache ich nicht. Da möchte ich einfach mal ich sein. Aber wer bin ich? Bin ich nur Pastor denn hier in Babenhausen und drumherum, oder lebe ich mein Christsein doch als, oder lebe ich nicht meinen Dienst, weil ich Christ bin und weil genau das mein Leben ausmacht, der sagt, egal wo ich bin oder wo ich hinkomme oder mit wem ich es zu tun habe, ich will als Salz und Licht keinem irgendwas überstülpen, keine Angst, das wäre mir zu blöd, aber etwas in Leuten entzünden, was doch in mir brennt. Und da denke ich, hey, es gibt's gar nicht, dass ich als Christ im Urlaub bin. Und also für mich wäre es tatsächlich, also für mich ist nicht wichtig, dass Menschen wissen, was ich beruflich mache. Meine Mama sagt es eigentlich immer, wenn wir irgendwo sind, meistens irgendwo beim Essen, dann erzählt sie, ich habe 7 Kinder und einer ist Pastor. Und ich denke immer, oh, Mama, das wollen die, glaube ich, gar nicht wissen. Möchten wissen, was du zu essen bestellen möchtest, und schmück dich nicht mit dieser Feder, dass einer deiner Kinder Pastor ist. Mir voll peinlich. Aber stellt euch vor, dass wenn wir in der Begegnung mit Menschen sind, die echt feststellen, dieser Mensch hat eine Hoffnung, die ist größer als jede abgeschlossene Lebensversicherung, als jedes noch so tolle Ding, sondern er oder sie hat seine Hoffnung in Jesus. Und das scheint so fundamental zu sein, dass der sich nicht von allen möglichen Dingen hin und her wanken lässt. Es ist ein echtes Geheimnis, oder letzten Endes besteht das wirkliche Geheimnis der Entdeckung unserer Berufung darin, uns im geschützten Rahmen der Gemeinde auch einfach mal auszuprobieren, um herauszufinden, wofür uns Gott berufen hat. Beispiel eines Orchesters. Als unsere Tochter oder unser Sohn damals in erste, zweite Klasse war, da gab es im Blasorchester so eine offene Probe, oder da hat dann einfach mal der Jugendleiter sämtliche Instrumente da aufgestellt und die Kinder konnten da an jedes Instrument mal rangehen, an die schwere Tuba und an die Trompete und an die Flöten und an die Querflöten, an die Klarinetten und die Oboe und was es alles gibt. Und die sind nicht mit dem Ziel so hingegangen, ich weiß ja eh schon, was ich für ein Instrument, sondern ich probiere verschiedene aus und dann merke ich, wo schwingt was. Ich mache dir Mut, Gemeinde nicht in dieser abwartenden Haltung zu sehen, ich mache nur etwas, wenn mich jemand drauf anspricht, und hoffentlich spricht nie jemand drauf an, oder ich mache nur dies eine und alles andere nicht. Ich glaube, das Tolle und das Geniale wirklich an Gemeinde ist, dass man in einem geschützten Rahmen, wo man ja auch Fehler machen darf, sich ausprobieren darf. Und er kann in der Gemeinde sagen, hey, hast du Lust mit Grafik und Design und du möchtest da dich weiterentwickeln, dann könntest du dich mit Max in Verbindung setzen und sagen, hey, du machst doch immer wieder mal einen Flyer, du machst die Homepage, so, wie kann ich mich da, oder du hast ein sehr, sehr cooles Gehör und dich stört eigentlich immer wieder, wie Dinge abgemischt sind im Gottesdienst, es ist zu laut oder zu leise, dann sag doch, offensichtlich hat Gott mir da eine Begabung dafür geschenkt, dann sollte ich nicht nur ständig schlecht gelaunt rausgehen, das war wieder zu laut oder zu leise. Wenn du gut in Rechtschreibung bist, dann wäre es für dich fatal, wenn du dich immer nur über die Rechtschreibfehler ärgern würdest, die in den Liedfolien oder in meinen Predigtfolien oder in meinen WhatsApps sind, sondern dann gibt es rein. Mein Vater zum Beispiel, dem ist es extrem auf den Keks gegangen, dass in den Liedfolien immer Rechtschreibfehler waren. Und irgendwann haben sie das so sich geeinigt, dass sie gesagt haben, okay, mein Vater, wenn ihm ein Fehler auffällt, dann notiert er sich das Lied. Und wo der Fehler war, ging nach dem Gottesdienst hin zum Foliendienst. Damals hatten wir noch so Folien und ist dann die Punkte durchgegangen. Und dann war es rum. Und wisst ihr, das Coole war, beim nächsten Mal hat ihn dieser Fehler mehr gestört, weil er weg war. Hammer! Stell dir vor, du würdest 1-2 Jahre lang oder seit du hier in die Gemeinde gehst über die gleichen Fehler ärgern, nur weil du es nicht ansprichst. Vielleicht hast du eigentlich ein Herz für Bewirtung oder für Begegnung mit Menschen. Oder Leute, bitte, versteht, wir sind nicht dann fromm, wenn wir uns in aller Demut so weit zurückhalten, dass wir sagen, Ich mache erst was, wenn mich jemand drauf anspricht. Und wenn die nicht geistlich genug sind, meine Berufung von Gott zu erkennen, dann haben sie Pech gehabt. Du bist der, der eigentlich Pech hat, weil du nicht zur Entfaltung kommst. Gott hat ein Interesse daran. Und drum würde ich, ähnlich wie wir unseren Kindern versucht haben beizubringen, man muss was nicht mögen. Also man muss nicht alles mögen, so rum. Man muss nicht rote Beete mögen. Man muss nicht Fisch oder Frutti de Mare oder sonst irgendwas. Man muss das nicht mögen. Aber probier's doch wenigstens mal. Und zweitens, Geschmack verändert sich. Unser Sohn hat als Kind, also Pfeffer war ganz schlimm im Essen und Tomaten waren auch total eklig. Also und ganz viele andere Nahrungsmittel. Und wir haben immer wieder von Zeit zu Zeit gesagt, Jonas, weißt du, am besten wäre, du probierst immer wieder mal. Wenn nicht jetzt, der denkt ja gar nicht nach. Der hat die ganze Breite vom Essen her und Weite und hat sich da entwickelt. Ich möchte dir Mut machen. Weißt du, das ist jetzt kein Appell, weil wir an allen Ecken und Enden Not am Mann haben. Ich glaube, wir haben aber dann Mangel, wenn wir Menschen da haben, die eigentlich berufen sind, und das nicht ausführen. Weil Gott ist doch nicht doof. Gott gibt in die Gemeinde hinein genau das Potenzial, das eine Gemeinde bräuchte, um sich gesund und natürlich zu entwickeln. Das ist alles da. Also so doof ist Gott doch nicht, dass er zu wenig gibt. Aber wenn wir vielleicht an dem Punkt uns nicht zur Verfügung stellen, dann kann Gott nochmal 100 Leute schicken. Und es wird nicht anders. Versteht ihr den Gedanken? Also, probier dich auch in verschiedenen Bereichen doch mal aus. So Rudi zum Beispiel hat echt vor 3 Jahren, als ich ihn gefragt habe, ob er einen biblischen Unterricht mit Teenies machen mag, gesagt, nee, lass mal stecken, das kriege ich wahrscheinlich hin. Und letztes Jahr hat er sich neu herausfordern lassen, hat gesagt, okay, ich wage es. Und so wie ich das aus der Ferne beobachte, hast du es nicht als negative Erfahrung wahrgenommen. Aber vor 3 Jahren hast du gesagt, das wäre dann nichts für mich. Bitte kündige nicht schon, bevor du nicht mal Dinge auch neu ausprobiert hast, im Bereich Dekoration oder wo auch immer. Wir wollen im Herbst wieder mit Kleingruppen starten. Wahrscheinlich kannst du etwas außergewöhnlich gut oder mittelmäßig, aber durch deine Bereitschaft kannst du andere zu außergewöhnlichem oder zu mittelmäßigem weiterverhelfen. Die denken, sie sind unterdurch. Hey, ich glaube, wenn wir Gemeinde so ganz neu denken, was da alles möglich wäre, wag's gar nicht zu denken. Das größte Wachstum in der Jüngerschaft geschieht, nachdem man begonnen hat, etwas mit seinem Leben zu tun, nicht davor. Und so funktioniert Jüngerschaft. Es einfach zu tun. Stellt euch vor, das Gospelhaus wird ein Ort, wo Menschen sich entwickeln können und bereit werden, die Welt zu verändern. Wir als Gemeinde sind echt eine aussendende Gemeinde und wir haben wundervolle Leute schon hier in unserer Gemeinde über einen Zeitraum begleitet und ausgesandt und darunter sind Missionare, Pastoren, Lobpreisleiter und so weiter. Und ich glaube aber auch irgendwann muss doch der Punkt kommen, wo diese Stadt und diese Gemeinde auch davon profitiert, dass Multiplikatoren entstehen und nicht, dass wir müde werden, sondern sagen, hey, solange Atem in meinen Lungen ist, solange ich Sauerstoff aufnehmen kann, solange mein Herz schlägt, schlägt es für Jesus und schlägt es dafür, dass andere zur Entfaltung kommen. Vers 14 in Epheser. Wir heißt es weiter, dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. Bist du und ich gemeint? Jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Das Bild hat Paulus im Blick, wenn er an Gemeinde denkt. Und wisst ihr, was Paulus vorgefunden hat in Gemeinde? Überhaupt nicht dieses Bild. Mit den Korinthern musste er, da war er nicht ein Korinthenkacker, sondern er musste mit denen wirklich bis ins Kleine, auch einfach so ganz neu, die Regeln auch nochmal sagen, hey, bitte fresst euch nicht voll, bevor zum Abendmahl, fresst den anderen das Abendmahl nicht weg, esst vorher zu Hause. Ist es jetzt auch nicht unbedingt Gottes Idee gewesen, dass du mit deiner Schwiegertochter schläfst oder so, musst dir alles Mögliche klären und denkst, was war das für Gemeinde, was waren das für Zustände? Paulus, da kannst du mit uns ja soweit ganz zufrieden sein. Aber Paulus' Bild von Gemeinde ist, wenn, und das ist ja Gottes Bild, wenn Jesus Haupt seiner Gemeinde ist, dann werden wir nicht verunsichert wie aufgescheuchte Hühner uns von allem Möglichen beeinflussen lassen. Wisst ihr, ich glaube, wir sind es auch grundsätzlich leid, über dieses zu diskutieren. Ist es vor Gott wohlgefälliger, an einem Samstagabend 18 Uhr in den Gottesdienst zu gehen, oder ist es vor Gott wohlgefälliger, am Sonntagmorgen in den Gottesdienst zu gehen? Ich glaube zutiefst, dass Gott es nicht als Sünde ansieht, am Samstag ihn zu ehren und zu feiern. Ich glaube aber, dass Gott es echt als Sünde ansieht, wenn wir mit hartem, bitterem Herzen, mit negativen Wort und Aussprache über Entscheidungen sprechen, die wir als ganze Gemeinde getroffen haben. Und da glaube ich, dass Gott uns auch neu herausfordert zu sagen, lass uns in Liebe an Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht, also in allen Facetten Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe. Und jeder trägt zum Wachstum des anderen bei, sodass der ganze Leib gesund wird und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ich möchte beten.